gleich geht's los mit dem On the Way to New Work Podcast. Bevor es losgeht, die ganz kurze Werbeeinspielung hier diesmal von einem Unternehmen aus Bielefeld, was die meisten von euch wahrscheinlich über die Produkte kennen, wie Alpecin, wie BioRepair. Es geht nämlich um das Familienunternehmen Dr. Wolf. Und ganz konkret geht es darum, dass ihr als Digitalstars mithelfen könnt, dieses Unternehmen digitaler zu machen. Denn was Dr. Wolf gerade versucht, ist eben zu schauen, wie können Marken wie Alpecin, wie BioRepair und Co., also Arzneimittel und Cosmetics zusammen, das ist das, was Dr. Wolf macht, digitaler machen. Das Unternehmen sucht Stellen wie Data Scientists, Data Engineers, Head of Online Marketing, Junior Performance Manager und sitzt eben in Bielefeld, also im Herzen Ostwestfalens. Und es wird wahrscheinlich häufig unterschätzt, wie wichtig diese Stadt und vor allem diese ganze Gegend für den deutschen Mittelstand ist. Das ist nämlich eines der Mittelstand-Ballungszentren. Wir haben tatsächlich auch viele Kunden dort sitzen. Michael kennt Dr. Wolf sehr gut, ist großer Fan. Wir haben einige Produkte bekommen. Ich kenne viele Produkte nicht so gut. Ich war überrascht, wie viele es tatsächlich gibt und habe mich etwas eingelesen. Und weil, wie gesagt, ich kannte Alpecin am besten und habe festgestellt, Mensch, da wird wahnsinnig viel reingesteckt in Forschung. Wie kann man es besser machen, wirklich dann auch Sachen auszutesten. Also das, was ich interessant finde, scheint es mir auf jeden Fall, das Team bei Dr. Wolf und eben auch das Unternehmen wirklich versucht, Gesetzmäßigkeiten in Frage zu stellen, aber eben wirklich eben nicht ängstlich zu sein, aber auch nicht verrückt zu werden, sondern wirklich zu sagen, wir bauen hier etwas, was konkret hilft. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ich habe es mir jetzt mal näher angeschaut und ein Unternehmen digitaler machen ist immer eine coole Aufgabe. Also, schaut mal rauf. Es gibt einen Link, der heißt omr.drwolfgroup.com und Wolf schreibt man mit 2 F, omr.drwolfgroup.com, und dort sind die Stellen ausgeschrieben. Das ist unser Werbepartner, diese und für einige der nächsten Folgen. Und jetzt viel Spaß mit dem neuen Podcast.
Ja, herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Heute ohne den leider erkrankten Christoph Magnussen, sondern als Gastgeber nur mit mir, Michael Trautmann. Ich bin heute zu Gast bei Tim Lieberecht.
Hallo, freut mich, dabei zu sein.
Lieber Tim, wir kennen das nun schon ein paar Jahre. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir zusammengekommen sind. Ich glaube, bei MLove oder so
hast du gesprochen. Ich glaube, ich habe gesprochen bei MLove. Das war irgendwo zwischen Berlin und Hamburg in einem sehr, sehr schönen
Hotel am Strand.
Genau. Und ich weiß, dass du damals sehr begeistert mich angesprochen hast, ja, und mich dann auch, glaube ich, eingeladen hast, nochmal bei Think.
Bei uns, genau.
Firma, und auch bei den Online-Marketing-Rockstars, genau, dann in Hamburg. Und auf jeden Fall, ja, genau.
Das war ganz zu Beginn, glaube ich, deiner Tätigkeit als Berater, als Autor, als Inspirator, so würde ich dich heute bezeichnen. Du warst, glaube ich, damals sogar noch in deinem Hauptjob in Amerika oder kurz danach. Auf jeden Fall war das so der Beginn, glaube ich, deines aktuellen Lebens, und da nicht alle den Weg, den ich von dir ja schon mal erzählt bekommen habe, kennen, würde ich mich freuen, wenn du uns erstmal erzählst, wie bist du eigentlich hier aus Deutschland in die USA gekommen, was hast du da gemacht und warum bist du wieder zurück?
Also ich bin in Deutschland aufgewachsen, bin dann im Jahre, ich glaube es war 2003, bin ich in die Staaten gegangen, nach Los Angeles, um zu studieren, also Grad School, ganz klassisch. Ich hatte Kulturwissenschaften studiert in Deutschland, bin dann im Marketing gelandet, habe bei der Deutschen Telekom gearbeitet als freier Mitarbeiter bei T-Venture, also Corporate Venture Capital, und hatte aber dann irgendwann das Bedürfnis, hatte in Berlin gelebt, aber hatte irgendwann das Bedürfnis, dann einfach mich zu internationalisieren und sozusagen ins Mutterland des Marketing zu gehen. Und ich wollte was komplett anderes machen. Also deswegen bin ich auch nicht an die Ostküste oder nach New York, was ein bisschen europäischer ist, sondern nach Los Angeles. Für mich war das ein völlig anderer Planet. Ich war auch noch nie da gewesen. Und ich bin dann tatsächlich, glaube ich, mit 2 Koffern, sehr zum Erstaunen meiner Eltern auch, die fanden das alles sehr seltsam, nach Kalifornien gegangen und bin dann da Lincoln Boulevard gelandet, habe mein Auto gemietet und habe wirklich auch geweint. Also dachte, um Gottes Willen, was habe ich gemacht? Das ist ja wirklich das Ende der Zivilisation. Also wenn man in Europa aufwächst, das war für mich also echt ein totaler Kulturschock. Und aber dann wirklich allmählich, so nach 1, 2, 3 Wochen, habe ich dann da echt ganz gut funktioniert und habe dieses Abenteuer angenommen und das war eine ganz tolle Zeit. Und ich bin dann in den USA geblieben, weil ich meine Frau kennengelernt habe, auf der Grad School in Los Angeles, und auch Glück hatte, dann tatsächlich einen Job zu bekommen.
Du bist aber erstmal mit Studentenvisum hingegangen?
Ich bin mit Studentenvisum hingegangen und habe dann da an der University of Southern California, an der Annenberg School, habe ich Kommunikationsmanagement studiert. Das war so ein Masters. Und habe das, ich glaube, es war anderthalb Jahre gemacht, und bin dann eben nach San Francisco, meine Frau ist geboren in San Francisco, dann habe ich dann einen Job gefunden. Und dann bin ich da wirklich, also ich wollte eigentlich auch gar nicht in Kalifornien bleiben, aber dann natürlich durch meine Frau, aber auch, weil ich wirklich mich auch komplett verliebt hatte in das Land oder in die Region und den Optimismus der Kalifornier, bin ich dann da geblieben und habe dann da 14 Jahre verbracht in Silicon Valley letztlich.
Du bist ja durch Zufall an den hottest Spot der, würde ich sagen, letzten 10, 15 Jahre dort gelangt. Wie war das für dich, so als Junge aus Deutschland dort anzukommen, dort zu arbeiten? Hast du das sofort realisiert, was da eigentlich abgeht? Oder wann hast du das erste Mal gemerkt, dass du im richtigen Ort bist?
Also ich glaube, ich habe das erst gemerkt, als ich Silicon Valley verlassen habe. Also als ich da war, das war so ein bisschen so, also ich war da, glaube ich, sehr naiv. Ich war zwar schon relativ alt, ich glaube, ich war 31 oder so, aber relativ spät dann noch ein Masters gemacht. Hatte auch schon gearbeitet, also ich weiß nicht ganz unbeleckt, aber ich war auf der anderen Seite, ich hatte mich eigentlich gar nicht so richtig für Technologie interessiert. Ich bin nicht wirklich nach Silicon Valley, um nach Silicon Valley zu gehen, sondern ich bin da irgendwie gelandet, eigentlich mehr aus persönlichen Gründen. Und habe das dann so ganz allmählich begriffen. Das wurde dann auch immer hotter und dann kamen die ganzen deutschen, europäischen Firmen so mit ihrem ganzen Silicon Valley-Tourismus. Und ich muss sagen, ich habe das jetzt erst, nachdem ich seit 2 Jahren bin ich ja wieder in Deutschland, ich habe das jetzt erst auch begriffen, glaube ich, was für ein Geschenk das war, dass ich das miterleben durfte. Ich habe das ja, also auch so dieses, ich meine, es war ja im Grunde so die zweite große Phase des Silicon Valley nach dem Ende der 90er, ne? Nochmal miterlebt. Und dadurch, dass ich auch in eine Familie eingeheiratet habe, die aus San Francisco kam, hatte ich natürlich auch ein ganz gutes Gespür für den Ort und so auch dieses andere San Francisco, das eben nicht nur geprägt war von Technologie. Und ja, das war eine Wahnsinnszeit. Und ich habe vieles auch gar nicht so richtig verarbeitet, wo ich jetzt noch drüber nachdenke, wie mich das auch geprägt hat.
Und du bist ja nicht so bei den üblichen Verdächtigen gelandet, sondern du hast ja eine ganz ungewöhnliche Art von Unternehmen ja auch gehabt, wo auch der Normalmensch nicht sofort erwartet, dass es dort einen CMO gibt, ne? Also du bist ja eher im Bereich Design, Architektur. Vielleicht erzählst du mal, was du da drüben beruflich gemacht hast.
Also erst habe ich gearbeitet für eine Mindmapping-Firma, das ist eine deutsch-amerikanische Softwarefirma, die Mindmapping-Software hergestellt hat. Also Software, die im Grunde Gedanken und Prozesse visuell relativ einfach visualisiert. Das sind diese berühmten Mindmaps. Da habe ich Kommunikation geleitet und dann bin ich nach 2 Jahren bin ich zu Frog Design gegangen. Und Frog Design kennen wahrscheinlich viele der Zuhörer, wurde gegründet von Hartmut Esslinger, deutscher Industriedesigner, wirklich eine Legende, der damals ja auch mit Steve Jobs gearbeitet hat in den 80er und 90er Jahren. Und bei Frog habe ich dann Marketing geleitet und das war tatsächlich, wie du schon sagtest, das war eigentlich eine neue Stelle. Also die hatten zwar Kommunikation, aber die neue Chefin damals hat dann einfach realisiert, dass sie Marketing brauchen, dass sie die Marke nochmal neu erfinden müssen auch, also nicht nur von dem Erbe leben konnten, sondern auch wirklich eine neue Relevanz herstellen mussten. Und dann haben wir einfach sehr viel, ich glaube, heute würde man sagen, Thought Leadership gemacht und sind Partnerschaften eingegangen mit dem Weltwirtschaftsforum und TED und vielen anderen Communities und Plattformen. Und das war großartig, weil ich einfach die Chance hatte, eigentlich mit dem Erbe der Firma natürlich, dann aber eigentlich mit einem Team von 2 Leuten, dann letztlich waren es dann, ich glaube, 10, und dann sind wir auch noch fusioniert mit der Mutterfirma, waren es 30, auch in Indien. Das war einfach eine unheimlich tolle Reise. Es ging halt irgendwie immer nach vorne. Und was halt auch sehr spannend war natürlich, das war so die Hochzeit des Design Thinking. Das war ein Begriff, den wir bei Frog nie benutzt haben, weil unser Hauptbewerber, Mitbewerber IDEO natürlich den geprägt hatte. Aber
ihr habt ähnliche Methoden.
Wir haben ähnliche Methoden gehabt. Die Kultur war ein bisschen anders, aber letztlich war der Service im Großen und Ganzen natürlich sehr ähnlich aus Kundensicht. Und das war toll, dann über die Schultern der Design und der Kreativen reinzuschauen in Prozesse, weil ich weiß noch, dass wir zum Beispiel Meetings hatten mit Netflix, da ging es um die Box, ja, also wo die gerade dabei waren, sich sozusagen neu zu erfinden. Wir waren wirklich bei allen großen Tech-Firmen, waren wir irgendwie mit dabei, und das war schon spannend, dann auch die ganzen Meetings immer dabei zu sein und zu gucken, was da so alles passiert. Das war schon eine tolle Zeit.
Und du bist dann aber nochmal gewechselt, du bist dann nochmal in den Bereich ja nicht völlig was anderes, aber im Bereich Architektur gegangen.
Ja, genau. Also ich war erst dann noch 2 Jahre lang, war ich noch CMO von der Mutterfirma von Frog. Das war eine IT-Services-Outsourcing-Firma mit 10.000 Mitarbeitern.
Wow. Wie heißt die?
Arisint hieß die. Und das war damals das Resultat eines also Frog wurde im Grunde gekauft von KKR, also Private Equity, und die haben dann Frog zusammengetan mit dieser IT-Outsourcing-Firma. Die Idee war dann, so eine Art End-to-End-Innovations- und Innovations-Powerhouse aufzubauen, also mit Design und User Experience vorne und dann Systemintegration und IT und Engineering eben hinten. Und ich war dann CMO und war auch einer der Führungskräfte, die dann die Aufgabe hatten, diese Kulturen miteinander zu integrieren.
Und hat's geklappt?
Nee, es hat nicht geklappt.
Aber es gibt die Firma heute noch.
Es gibt die Firma noch. Die wurden auch jetzt verkauft tatsächlich von KKR. Ich weiß gar nicht, an welche Firma. Und das hat nicht funktioniert. Und ich bin dann auch wieder zurückgegangen zu Frog. Wir haben dann also erst die ganzen Funktionen zentralisiert, dann haben wir sie dezentralisiert. Und für mich war es war ganz interessant, weil das war auf der einen Seite war es eine große professionelle Niederlage, weil es einfach nicht funktioniert hat und ich mich natürlich auch verantwortlich dafür fühlte, dass die Corporate Marketing Funktion eben auch nicht integriert wurde. Auf der anderen Seite war es aber auch für mich persönlich wahnsinnig erfolgreich, weil ich unheimlich viel gelernt habe und weil ich auch sehr viel auch tolle Menschen kennengelernt habe und weil es für mich einfach selber, also auch was die persönliche Entwicklung angeht, es war für mich so ein ganz einschneidendes Erlebnis, was dann auch dazu geführt hat, habe ich das auch mein Buch geschrieben, Business Romantik.
Also da kam quasi dieses Interesse für Unternehmenskultur, für überhaupt diese ganzen Prozesse, genau.
Also ich hatte das Interesse schon immer, aber da habe ich das hautnah miterlebt, was es bedeutet, einer brutalen Investorenlogik ausgesetzt zu sein, nämlich der von KKR, die auf der einen Seite unheimlich smart ist und natürlich sehr gewandt in finanziellen Sachen, aber auf der anderen Seite aber auch eine unglaubliche Ignoranz hat, was den Wert von Kultur angeht. Und da wird einfach tatsächlich auch viel Wert zerstört. Und mich hat das einfach damals wahnsinnig gewurmt, dass man immer die Daten haben musste und dass die einzige Wahrheit, die zählte in den Board-Meetings, die Zahlen waren und die Daten waren und dass einfach keine andere Wirklichkeit, keine andere Realität akzeptiert wurde. Und ich als Geisteswissenschaftler und als kreativer Mensch, habe ich wirklich auch gelitten, da war ich damals, glaube ich, 15 Jahre schon berufstätig, hatte dann aber auch letztlich das Selbstbewusstsein oder den Mut zu sagen, okay, also es gibt da eine andere Wirklichkeit und ich beginne jetzt die aufzuschreiben für mich selber und einfach gucken wir mal, was damit passiert.
Das finde ich super interessant, weil wann ist so der Punkt entstanden, dass du gesagt hast, ich mache daraus ein Buch oder schreibe diese Gedanken auf? Also wie ist das passiert?
Also ich wollte immer schon schreiben. Ich weiß auch, dass ich irgendwie ganz unsägliche Versuche unternommen hatte, an der Uni in Los Angeles Drehbücher zu schreiben, weil ich natürlich damals in Hollywood war.
Wow.
Das habe ich dann Gott sei Dank nicht weiterverfolgt. Ich hatte ja auch Musik gemacht. Ich war also jahrelang, habe 2 Platten rausgebracht und hatte also immer so eine künstlerische Versuchung, sagen wir mal. Und ich habe dann auch angefangen, Blogs zu schreiben und fand das sehr spannend, dass es darauf Resonanz gab, dass ich dann das Gefühl hatte irgendwie, dass ich eigentlich mit dem Schreiben mehr bewegen kann als jetzt mit, sagen wir mal, mit einem Projekt oder einer Initiative oder einem Meeting, das ich habe in der Firma oder durch die Firma. Ich hatte das Gefühl, dass ich dann am Wochenende mit dem Blogpost, den ich geschrieben hatte, eigentlich irgendwie größeren Impact hatte.
Also die Leute haben so auf dich reagiert?
Ja, die haben reagiert und das war einfach so unmittelbar und ich eben, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich so diese Kombination aus Geisteswissenschaften und meinem eigenen Hintergrund und dann aber auch so der Erfahrung in Silicon Valley, dass da irgendwas zusammengehörte, was eigentlich nicht zusammenpasste, aber irgendwie zusammengebracht werden musste. Ich konnte das gar nicht auch so für mich so rationalisieren, aber ich hatte da irgendwie so einen Antrieb. Und dann war dieses Erlebnis mit KKR und diese Rolle als CMO und diese gescheiterte Integration und auch einfach so die Größenordnung auch der Aufgabe. Das war für mich dann, glaube ich, so ein bisschen so der Wendepunkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt gilt's aber, jetzt muss ich es aufschreiben. Und ich war auch, glaube ich, 40 geworden. Also die ganzen Sachen kamen so zusammen, wo man sich so die Fragen stellt, was macht man jetzt wirklich mit seinem Leben? Und das hat dann dazu geführt, das war ein sehr langwieriger Prozess, aber dann angefangen habe, das aufzuschreiben.
Was für mich, als wir uns kennengelernt haben und du mir darüber erzählt hast, bemerkenswert war, als Deutscher in den USA ein Buch zu schreiben. Das ist, glaube ich, geschafft unter die Top 5 Wirtschaftsbücher des Jahres.
Das hängt davon ab, welches Ranking du anschaust.
Naja, aber es gibt immerhin ein Ranking. Das finde ich schon sehr, sehr erstaunlich. Ja. Und was mir eben auch gefallen hat, also kann ich mal sagen, das Buch heißt Business Romantic und du hast quasi die Romantik als Plattform genommen, um zu sagen, okay, was können wir aus dieser Zeit eigentlich lernen, übertragen auf eine Art zu wirtschaften, wie sie wünschenswert wäre. Ne? Und das ist ja schon mal ein grandioser Grundeinfall, was ja den allermeisten Büchern fehlt, eine echte Idee. Klammer auf, unser Buch hat auch noch keine Idee, also außer, dass wir ein Reisetagebuch schreiben. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen, was du aus der Romantik, was du mitgenommen hast, was so deine Learnings waren, die du da übertragen hast. Weil ich fand das auch in deinen Vorträgen immer hochspannend, das Thema.
Also ich wollte eigentlich ein Buch schreiben über das Thema Sinnstiftung, weil mich das interessiert hat, also es gab ja dann zu dem Zeitpunkt, dass man glaube ich 2001, 2002 so anfing und später eigentlich, stimmt nicht, 2012, 2013 habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Gab es viele Studien, die gesagt haben, Sinn wird immer wichtiger für Arbeitnehmer. Und ich wollte eigentlich ein Buch schreiben über die Aufgabe und die Macht und die Verantwortung von Marken, Sinn zu stiften. Thema Meaning und Meaning Production. Und ich glaube, ich wollte das ursprünglich Chief Meaning Officer nennen. Gott sei Dank habe ich das dann nicht gemacht. Ich habe dann aber, als ich mich damit beschäftigt habe, wie schafft man eigentlich Bedeutung? Wie schafft man eigentlich Sinn? Habe ich festgestellt, dass die Prinzipien, die Bedeutung schaffen, eigentlich alles romantische Prinzipien sind. Das ist mir da wie Schuppen von den Augen gefallen, als ich in einem Konzept, an einem Exposé saß. Also zum Beispiel Mehrdeutigkeit, nach innen zu schauen, die eigene innere emotionale Wirklichkeit zu erkennen, ein Gefühl von Transzendenz, ne, das ja auch Abraham Maslow auf seine Bedürfnispyramide 1970 nochmal draufgesetzt hat, als das ultimative Bedürfnis, dass wir halt alle Teil von etwas sein wollen, das größer ist als wir selber. Die Bedeutung von Sehnsucht, ja, und zwar Sehnsucht gar nicht mal jetzt nach irgendwas Bestimmten, sondern einfach nur Sehnsucht an und für sich als ein Antrieb. Die Bedeutung von Subjektivität, also die romantische Haltung, dass es eben keine objektive Wahrheit gibt oder zumindest nicht nur eine, sondern dass Wahrheit immer subjektiv ist, von uns selber mitbestimmt wird und dass wir schöpferische Wesen sind, die die Welt sozusagen auch immer wieder anders sehen und mit Sinn füllen können. Und dass man eben nicht nur den Daten, ne, der empirischen Wahrheit vertrauen sollte. Das sind ja alles so romantische Motive und die sind mir dann wirklich, das ist mir dann echt klar geworden, wie relevant die sind, gerade auch in einer Zeit, die so geprägt ist von einem ja wirklich fast schon radikalen Glauben an Daten, Wahrheiten und an Prozesse. Und es wurde dann immer relevanter, natürlich auch vor dem Hintergrund von Automatisierung und künstlicher Intelligenz. Und dann hat sich das so ein bisschen so wie so eine, das war dann wie so eine russische Puppe, sagt man, ne? Glaube ich, dass man sozusagen, dann, je mehr ich dann sozusagen da abgewickelt habe, desto mehr habe ich gesehen, und dann tut sich noch eine Tür auf und dann ist noch eine Tür da und noch eine Tür. Und dann habe ich erst begonnen, mich wirklich mit der romantischen Bewegung zu beschäftigen, die ich eigentlich als Student oder als Schüler, ich fand das wahnsinnig schwülstig. Also
ich hätte
Novalis und Schlegel, ich fand das, da konntest du mich mit jagen.
Ich hätte da gar nichts zu sagen können. Also ich hab zwar Deutsch-Leistungskurs gehabt, aber ich hätte, bevor ich dein Buch gelesen habe, nicht wirklich unfallfrei definieren können, wofür Romantik steht. Also
ja, das war damals die Gegenbewegung eben zur Aufklärung.
Genau, ja.
Und die Aufklärung hat er gesagt, es ging um, also der Mensch ist sozusagen ein rationales Wesen, hat eine wissenschaftliche Rationalität begründet und also die Vernunft natürlich auch in den Vordergrund geschoben. Die Aufklärung hat natürlich extrem viel Gutes angerichtet, das ist ja immer auch noch, sagen wir mal, die Grundfeste unserer westlichen Gesellschaft. Aber die Romantiker haben sich dem eben entgegengelehnt, haben gesagt, nee, das ist zu eng, das ist eigentlich ein Reduktionismus, das ist eigentlich, wird unserer unberechenbaren, weiten Seelenlandschaft eigentlich nicht gerecht. Klar, es gibt die Vernunft, aber wir dürfen eben die Vernunft auch nicht überbewerten. Wir sind nun mal emotionale Wesen und wir wollen auch uns verlieren. Und mich hat das eben sehr interessiert, diese Idee der Romantik dann wieder einzubringen in eine Arbeitswelt, die gerade auch in Silicon Valley ja dominiert war von dem Glauben an Daten, an Berechenbarkeit, an, sagen wir mal, an Logik, ne, an Kontrolle und Optimierung letztlich. Und das war so eine Spannung, die mich einfach sehr gereizt hat.
Wir haben jetzt neulich einen Unternehmer gehabt, der im Thema AI sehr aktiv ist hier in Berlin, der uns erzählt hat, dass im Silicon Valley es gerade einen Boom gibt für Philosophieschulen und Ausbildung. Also dass viele der Menschen dort dieses Thema suchen. Ist das damals schon, hast du das schon beobachtet, dass das kommt, dass das eine Welle wird? Oder ist das ist es vielleicht sogar durch dich mit ausgelöst worden?
Also das glaube ich nicht, aber ich bin bei so Sachen immer sehr vorsichtig. Also ich habe das nicht so wahrgenommen. Ich glaube auch nicht, dass der Grund Modus operandi von Silicon Valley, der ist jetzt auf die Geisteswissenschaften zu hören. Ich glaube, das ist eine Frage, also viele Marken haben dann festgestellt, sie wollen sich differenzieren und haben dann einen Ethicist eingestellt oder einen Philosophen eingestellt und eine Stelle geschaffen, der dann sozusagen als so eine Orchideenrolle sich da ein bisschen umtun durfte. Ich glaube aber nicht, dass das wirklich ein Paradigmenwechsel ist. Also ich halte das für, ich glaube, dass grundsätzlich das Valley immer noch sehr ähnlich denkt, wie es schon vor 10 Jahren gedacht hat. Mit den, also sporadischen, ne, Erscheinungen, wie jetzt hier mal ein Philosoph und da mal ein Ethiker. Aber wenn man sich anschaut, wie bei Google, wie viele tatsächlich sich da mit dem Thema Ethik beschäftigen, dann werden die ganz klar, sind die dann unterlegen, sagen wir mal, den Leuten, die am Produkt arbeiten.
Ja, ja. Wie ist dir begegnet worden, als du diese Parallelen gezogen hast, daraus ja im Prinzip echt ein Modell auch entwickelt hast? Vielleicht kommen wir auch nochmal auf so ein paar Beispiele, auch sehr schöne Umsetzungsbeispiele, Ansatzpunkte gesehen, wie man sich diesem Thema nähern kann. Wie haben Unternehmer und Companies auf dich reagiert? Bist du ein Spinner oder haben die gesagt, boah, endlich mal einer, der die andere Seite zeigt? Oder beides, was sind so die typischen Reaktionen gewesen?
Also das Buch kam raus 2015 und ich hatte so zwei so Einstiegstüren in Unternehmen. Das eine war Personal und das andere war im Grunde Innovation, natürlich auch dadurch bedingt, dass ich in einer Design-Innovationsfirma wie Frog Design gearbeitet hatte. Da hatte ich also eine gewisse Glaubwürdigkeit, Design Thinking war ziemlich on vogue. Und bei den Personalern war es so, dass die halt gesagt haben, romantic, love what you do, do what you love, super. Ne? Und ich sagte, ja,
nicht nur.
Aber nicht nur, das ist ein bisschen komplexer und auch vielleicht ein bisschen gefährlicher, mein Thema. Aber ich hatte immerhin dann dadurch die Gelegenheit, tatsächlich Vorträge zu halten und sagen wir mal, von Personal organisierten Konferenzen zu sprechen. Das war schon mal ganz gut. Und dann bin ich eben rein über diese Innovationsschiene, wo ist ja grundsätzlich, wo ja eigentlich keiner bis heute so ganz genau weiß, wie es funktioniert und die Leute ständig auf der Suche sind nach irgendwelchen Formeln oder neuen Ideen oder neuen Frameworks, die ihnen helfen, eine Kultur der Innovation zu schaffen. Und da habe ich, glaube ich, sehr gezerrt einfach von meiner Frog Design Vergangenheit. Also da hatte ich dann auch Gehör, aber ich war ganz klar, also kompletter Außenseiter. Und ich hatte auch immer mal wieder so Vorträge, wo Leute gesagt haben, ja, es finde ich ganz spannend, was Sie machen, aber erwähnen Sie bitte nicht das Wort Romantik. Ja. Also wo das einfach dann auch zu unbequem war oder vielleicht auch zu gefährlich. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass Romantik auch gerade in den USA natürlich dann auch mal relativ schnell gleichgesetzt wird mit Romantik am Arbeitsplatz und Verhältnis am Arbeitsplatz und so weiter und so fort. Darum ging es mir ja überhaupt nicht, sondern mir ging es wirklich um die romantische Bewegung. Aber es hat sich dann schon sehr verwandelt und ich glaube, was passiert ist, ist einfach, dass der Zeitgeist sich verschoben hat, vor allem auch vor dem Hintergrund eben der ganzen Debatte um KI und Automatisierung. Die beherrscht ja jetzt im Grunde die öffentliche Diskussion, wie du weißt, ne? seit 3, 4, 5 Jahren vielleicht, spätestens seit AlphaGo's Sieg über Lee Sedol, den Weltmeister Go. Ne? Das war so ein bisschen so, wo die Öffentlichkeit echt aufgehorcht hat und gesagt hat, ups, okay. Und ich glaube, jetzt sind viele Unternehmen, das merke ich auch, weil ich auch jetzt zum Beispiel bei Siemens gesprochen habe oder bei Airbus oder bei Henkel oder Infineon, also vielen Unternehmen, sagen wir mal Industrieunternehmen, die sehr ingenieursgeprägt sind auch. Es ist nicht so, dass die jetzt sagen, okay, wir werden jetzt über Nacht zum romantischen Unternehmen. Darum geht es, glaube ich, auch gar nicht. Aber die Offenheit ist total anders. Das siehst du ja wahrscheinlich auch, dass viele Unternehmen es auch sagen, wir wissen einfach gerade nicht mehr so recht, was das neue Modell ist, also die Silicon Valley. Das Silicon Valley Denken, das uns 10, 15 Jahre lang ja beherrscht hat, dem wir ja alle nachgeeifert haben, da haben wir jetzt eben dann doch auch erkannt, dass es das nicht ist, ja, oder nicht nur. Und jetzt sind wir alle so ein bisschen auf der Suche nach neuen Modellen. Und ich glaube, das ist halt dann der Nährboden dafür, dass jetzt ich zum Beispiel überhaupt Gehör finde und mit meinen Ideen diskutiert werde.
Hier kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung. Gleich geht's weiter mit dem Podcast. Unser Werbepartner hier für die Werbeunterbrechung ist Synology. Synology klingt jetzt erstmal unspannend, denkt man so, boah, dann machen ja IT-Lösungen im Bereich Hard- und Software, Netzwerkbereich. ist es aber überhaupt nicht. Ich kann aus eigener Erfahrung berichten, wir produzieren mit Blackboard mittlerweile jede Woche 3 Videos, 2 Podcasts zusammen mit Michael. Wir haben unfassbar viele Daten. Trotzdem habe ich gerne alles in der Cloud. Wie kriegt man das zusammen? Und viele Unternehmen sagen, das geht ja nicht. Ich will es ja lokal haben und so weiter. Also, wir haben eine lokale sogenannte NAS, also 5 Festplatten, nee, mittlerweile 10 Festplatten, die über dann die Synology Hardware zusammengeschaltet werden, plus die Software, die das im Hintergrund administriert. Und das ist verknüpft mit unserer G Suite und wird dann komplett einmal gebackupt. Das ist so gigantisch großartig, wirklich. Und der Service von denen ist wirklich gut. Ihr könnt, also wenn wir zum Beispiel Supportanfragen haben, wir kriegen schnell Rückmeldungen, uns wird wirklich gut geholfen. Das heißt, wir verlassen uns extrem drauf. Und ihr könnt jetzt hier als Zuhörer vom On the Way to New Work Podcast an die E-Mail-Adresse newwork@synology, das schreibt man synology.com, synology.com, newwork@synology.com, schreiben und bekommt dort individuelle Beratung. Ich finde es eine großartige Lösung, weil wir können mit diesen großen Datenmengen nicht sofort in die Cloud. Ich will es aber in der Cloud haben, um später ein Backup zu haben, beziehungsweise auch mal unterwegs drauf zuzugreifen. Und das ist der Weg. Ich finde es einen starken Werbepartner hier. Jetzt viel Spaß mit der Folge.
Hast du jetzt du hast TED Talks gemacht, auch mit wirklich sehr erstaunlich hohen Views auf den Film. Du hast wahnsinnig viele Leute getroffen. Wir kommen später nochmal auf das Konferenzformat, was du entwickelt hast. Wortkonferenz darf man eigentlich gar nicht damit in Verbindung bringen. Ist was ganz anderes. Aber andere Leute würden es vielleicht so nennen. Aber hast du auf deinen Reisen, auf deinen Vorträgen, hast du Firmen kennengelernt, wo es schon irgendwie gute Beispiele gibt, wo du Ansatzpunkte gesehen hast, wie man es besser machen kann?
Also habe ich, ich bekomme die Frage sehr oft, aber ich sage mal, das ist ja eigentlich eine Vision, die ich da entwerfe, und es ist immer so ein bisschen dann so die, natürlich kommt immer die Frage, okay, wer macht das schon? Mhm. Das ist übrigens auch eine sehr deutsche Frage, die Amerikaner sagen immer, wer macht das noch nicht?
Ja.
Mhm. Die Deutschen sagen, wer macht das schon? Dann können wir es auch machen. Und das sind nicht viele, ne, finde ich, aber darum ging es mir ja vor allem, ein bisschen wachzurütteln und zu sagen, dann lass uns doch mal so machen. Aber klar, es gibt natürlich Praktiken, die ich dann auch in meinem Buch vorstelle. Also ich war zum Beispiel sehr beeindruckt von, ich weiß gar nicht, wann das war, ich glaube, das war 2016, das war nachdem das Buch erschien, von der Art und Weise, wie Danone, das Nahrungsmittelunternehmen, sich neu erfunden hat unter dem CEO Emmanuel Faber. Da war ich auch dabei, als deren Manifesto, das haben die übrigens crowdgesourced, also das haben die ganze Firma sozusagen partizipativ erstellen lassen, und die haben dann auch eine Stelle geschaffen, einen Chief Manifesto Catalyst. Das klingt so ein bisschen lächerlich, aber die Frau hatte echt Mandat, auch wirklich das Thema in einem Produktportfolio zu verankern. Lorna Davis war damals die Frau, die Rolle ausführte. Und die fand ich, die haben wirklich das geschafft, sich neu zu erfinden und jetzt im Grunde so, also Food as Human Right, also sagen wir mal, Purpose-driven, purpose-getriebenes, wertebasiertes Unternehmen zu werden. Aber auch Räume zu schaffen in Unternehmen, die Mitarbeitern erlaubt, wirklich Mensch zu sein. Da können wir nachher nochmal drüber diskutieren, was das eigentlich bedeutet. Und das hat mir sehr imponiert, und ich glaube auch, dass das sehr gut funktioniert hat für die. Dann natürlich ein Beispiel hier in Deutschland, auch Full Disclosure, ein Kunde von mir als Berater, Otto, die du ja auch kennst, die Otto Group. Ich finde auch, dass die mit ihrem Kulturwandel und auch der Art und Weise, mit der sie das gemacht haben, wirklich ein Vorbild sind. Ich finde auch, die haben, was ich sehr toll bei denen fand, dass die einfach gesagt haben, wir wissen es nicht so genau. Also es gibt kein Leitbild sozusagen jetzt von Anfang an. Wir haben eigentlich noch kein Ziel, aber wir müssen loslaufen.
Ja.
Das ist so ein bisschen so dieses, auch was der romantische Dichter William Wordsworth mal so schön gesagt hat, to begin, begin. Ne? Also anzufangen, einfach anfangen.
Ja.
Und die waren natürlich nicht völlig ohne Plan, aber die haben einfach, finde ich, eine Rituale geschaffen und Praktiken geschaffen, die dann der ganzen Belegschaft geholfen haben, mit ihnen auf diese Reise zu gehen. Also mit ihnen meine ich die Führungskräfte erstmal. Und auch da eben, glaube ich, schnell erkannt, dass sie eben als das Gegenstück zu Amazon und anderen voll quantifizierten, super transaktionalen Maschinen eben den Unterschied haben, dass sie halt doch letztlich ein Familienunternehmen sind mit einer menschlichen Kultur, die eben dann auch ganz andere Werte auch honoriert. Ne? Und ich glaube, es gibt viele Unternehmen, es gibt aber auch Unternehmen zum Beispiel, die vielleicht jetzt ein bisschen überraschend anmuten, wie Airbnb. Was mir bei denen sehr gefallen hat, ist, und die kann man natürlich aus verschiedenen Gründen zu Recht kritisieren, dafür, was sie welche Wirkung sie haben auf unsere Städten, aber was mir bei denen sehr imponiert, ist einfach, wie die mit Intimität umgehen. Und das, den Begriff Intimität finde ich sehr, sehr schön. Weil, und das trifft übrigens auch zu auf Coworking Spaces, selbst so skalierte und standardisierte wie WeWork. Aber das ist auf der einen Seite sind das immer natürlich absolute Datenunternehmen, die getrieben sind von Datenintelligenz. Aber auf der anderen Seite, was die eben schaffen, ist im Falle von Airbnb, ist, die schaffen eben so diesen, also diese Intimität zwischen Fremden. Ne? Man taucht in ein anderes Leben ein. Man ist so ein bisschen aus seiner Komfortzone raus. Man kann einen Tag oder eine Woche in der Lebenswelt eines anderen verbringen. Und das schafft einfach sehr viel Sozialkapital auch, finde ich. Und sehr viel Zufälligkeit ist da auch im Spiel letztlich. Und das ist, übrigens trifft auch zu auf Coworking Spaces, wo ich auch denke, dass dieses Prinzip der Intimität, der flüchtigen Begegnungen mit Fremden, glaube ich, gut ist für einen selber. Aber es gibt auch Studien, die besagen, dass zum Beispiel das Selbstbewusstsein und die Zuversicht, was die eigene Wirtschaftsleistung angeht, zunimmt, wenn man Zeit verbringt in Coworking Spaces, ja, weil man einfach mit Peers zusammen ist oder mit anderen Menschen und nicht so in seinem Silo drin ist. Und also dieses Prinzip der Intimität und auch der Begegnung mit Fremden, das ist ein sehr romantisches Prinzip eigentlich.
Mag ich sehr das Beispiel, gerade Airbnb. Kritik berechtigt, ist sicherlich ähnlich wie bei Facebook, eigentlich gut gemeint, aber es wird missbraucht. Ne? Also die Leute, die jetzt mal zu hunderten Wohnungen nur dafür machen, dass sie dann irgendwie auf Airbnb vermieten können, was dann zu sagen wir, auf in bestimmten Regionen zu Frust führt und auch zu kriminellen Dingen, das haben sie sich ja nicht ausgedacht, sondern das Grundversprechen, was sie geben, du kannst überall auf der Welt zu Hause sein, ist ja ein großartiges Versprechen. Und ich glaube, wenn man als Marke es schafft, so ein Versprechen wirklich mit Leben zu füllen, auch zu sagen, okay, wenn wir denn so sein wollen, also was müssen wir denn tun, damit die Menschen sich wie zu Hause fühlen? Deswegen ist Intimität ein schönes zusammenfassendes Wort dafür. Und ich mag das Beispiel Coworking genauso. Können auch, glaube ich, die meisten nachvollziehen. Wenn du dich in deinem Unternehmen als Chef, Geschäftsführer, Führungskraft wirklich bewegst und Kontakt suchst, in ungeplanten Kontakt suchst, du kriegst ja völlig andere Eindrücke. Es entsteht viel mehr, als wenn du immer in deinem Elfenbeinturm sitzt. Ne? Du kennst ja sicherlich auch, dadurch auch mit Architektur beschäftigt hast, das Building 20 vom MIT, dieses Zufalls-Innovationshaus, wo du eben nach dem Krieg Menschen reingegangen sind, weil diese Uni so stark gewachsen ist und dann durch diese zufälligen Begegnungen eben große Innovationen, große Dinge entstanden sind. Also ich glaube, das sind Prinzipien, die wir jetzt alle wiederentdecken, die aber ja schon lange eigentlich uns bekannt sein müssten.
Ja, absolut, ne? Finde ich auch. Und es ist auch interessant, dass dann Firmen wie IBM beispielsweise ganze Etagen von WeWork natürlich jetzt mieten in New York und komplett ihre oder Teil ihrer Belegschaft also viele Firmen machen das ja jetzt. Und das finde ich interessant. Also ich glaube, das ist vielleicht auch unter dem Stichwort, wir wissen ja, dass Autonomie und Flexibilität und Vielseitigkeit sehr, sehr wichtig sind für Arbeitnehmer. Und ich glaube, das ist... Coworking Spaces bieten dir die Möglichkeit, dich halt immer wieder neu zu erfinden und verschiedene Identitäten auszuleben, verschiedene Personas zu haben und nicht festgelegt zu werden auf immer nur einen Schreibtisch, eine Identität, ein produzierendes Selbst, was ja dann eigentlich letztlich entmenschlicht auf Dauer.
Ne? Ja. Du hast in deinem Buch, ich habe es ja vor vielen Jahren gelesen, aber ich erinnere einige Dinge immer noch, als wenn ich es gestern gelesen hätte. Du hast gerade, was dieses Thema Begegnungen mit Menschen angeht, sehr, sehr schöne Beispiele gehabt. Du hast zum Beispiel davon gesprochen, dass es Bewegungen gibt, wo Menschen sich quasi treffen und einen ganzen Tag lang gemeinsam durch eine Stadt laufen, in immer unterschiedlichen Konstellationen Gespräche führen. Du hast von Dinnern gesprochen, wo über den Tod gesprochen wird. Also so, wo du erstmal liest und denkst, okay, ich lade Leute an, um über den Tod zu sprechen. Und je mehr du dich damit beschäftigst, merkst du erst, was da für eine Kraft drin steckt. Vielleicht erzählst du nochmal so von diesen Beispielen, wie du auf die gekommen bist.
Also ich war sehr interessiert an Mechanismen und Begegnungen zu schaffen, die uns erlauben, verletzlich zu sein und eben eine Intimität mit Fremden zu spüren und auch abseits dieses FOMOs, also dieses Fears of Missing Out, präsent zu sein. Und das erste Beispiel, das du erwähnt hast, die I Am Here Days in New York City, das wurde von einer Freundin von mir gegründet, Priya Parker, die übrigens auch ein sehr schönes Buch jetzt gerade veröffentlicht hat, The Art of Gathering zu dem Thema. Die haben also, glaube ich, einmal im Monat sind die mit 10, 15 Freunden, haben die gesagt, wir verbringen einfach einen Tag in New York City in einer Nachbarschaft, aber die Bedingung ist, dass wir keine digitalen Geräte mitnehmen dürfen, keine E-Mails, überhaupt gar keine Ablenkung. Und wir müssen uns auch dazu committen, dass wir die Langeweile ertragen. Das Wort Langeweile ist ja sehr schön. Das ist ja im Grunde ja, eigentlich, das haben wir eigentlich weitgehend ausgeschlossen aus unseren Gesellschaften. Das ist ja eigentlich tabu, gelangweilt zu sein, Langeweile auszuhalten. Und die sagen eben, das ist sehr schön, wenn man einen Tag mal verbringt. Also ich weiß nicht, wann du das letzte Mal einen kompletten Tag verbracht hast, ohne digitale Geräte mit jemandem. Also ich tue mich da schwer, nach wie vor. Was man dann feststellt, ist halt, dass es auch dann so ein Crescendo, Decrescendo gibt, dass man auch vielleicht dann eine Stunde lang auch gar nichts zu sagen hat. Ja, dann ist man einfach mal still oder man trabt so nebeneinander her. Und also das fand ich einfach ein sehr schönes Beispiel. Und wir haben das dann auch versucht, solche Sachen letztlich dann auch zu designen bei Experiences, die wir jetzt selber schaffen für Kunden. Also zum Beispiel machen wir haben mit der Wirtschaftswoche haben wir zweimal jetzt als Teil einer Konferenz ein Silent Dinner gemacht, wo wir Führungskräfte 90 Minuten lang einfach nur schweigsam essen lassen. Und das ist extrem... Also interessant, was dann dabei passiert, ja. Also welche Art von, wie man dann auch seine Beziehung verändert zu anderen Menschen, die dann in der Konferenz oder bei diesem Event dabei sind. Am Morgen danach begegnet man sich einfach ganz anders.
Magst du das mal teilen, was dann so passiert?
Es ist einfach sehr, die erste Halbstunde ist extrem befremdlich, weil wir das gar nicht gewohnt sind. Also wir benutzen ja Sprache immer, um uns zu definieren und ein Stück weit natürlich auch, um uns immer zu verteidigen. Das ist ja immer so ein bisschen Offensive, Defensive. Aber selten ja eigentlich in einem Business-Kontext wirklich, um zuzuhören Zuneigung auszudrücken. Und ich glaube, dadurch, dass man die Sprache eliminiert als Ebene, hat man plötzlich eine Ehrlichkeit und auch einen Austausch, der nicht verbal ist, der auf eine Art viel echter ist. Also die erste halbe Stunde ist sehr seltsam, die Leute sitzen so mit verschränkten Armen da, keiner guckt sich so richtig an, man hat so ein bisschen Angst, auch irgendjemanden anzuschauen. Und dann, der Alkohol hilft natürlich, dann passiert das aber nach einer halben Stunde, dann bilden sich so Energiegruppen, ne, dass man dann...
Also allein durch Blicke?
Manche kompensieren dann die Abwesenheit von Wort, indem sie aufstehen und tanzen oder gestikulieren. Andere ziehen sich komplett in sich zurück, ja, und sind einfach nur für sich, oder andere schauen auch nur zu. Viele lachen, ja, lachen mit so einem sehr entspannten Lächeln auf dem Gesicht. Und ich mache das auch teilweise vor am Anfang von Beratungsprojekten jetzt. Und ich finde überhaupt, dass das Dinner echt wirklich ein unterschätztes Führungsinstrument sind. Das ist einfach ein wunderbarer, also 10, 15 Menschen an einem am Abendessen zu haben und dann, ob das jetzt schweigsam ist oder mit anderen Designprinzipien, aber sehr, sagen wir mal, sehr, sehr bewusst mit anderen zu essen, ist auf jeden Fall immer, schafft immer Intimität und erlaubt ganz andere Beziehungen.
Ich kann das super gut nachvollziehen, werde das auf jeden Fall mal mitmachen. Ich habe ein vergleichbares Erlebnis, habe ich auch erst einmal gemacht, also Dinner in the Dark. Also das war auch so ein von Boston Consulting so ein Event, wo den ganzen Tag engagiert diskutiert, tolle Vorträge, und abends hörten wir dann, okay, jetzt gehen wir irgendwo essen, wo wir nichts sehen, und wurden dann auch von Blinden bedient. Und da war natürlich auch erstmal Erschrecken, Angst. Es gab auch Leute, die sofort wieder raus mussten. Es gab einen, der gar nicht erst reinging. Und bei mir passierte was, wo ich mich dann erst geschämt habe dafür. Ich habe das total genossen. Ich hatte so zwischendurch so ein Gefühl Neid auf Blinde. Ich habe natürlich mich sofort gehasst dafür, aber habe es dann doch ausgesprochen und auch diskutiert. Dieses, du sitzt da und du merkst auf einmal, wie deine Ohren auf einmal besser funktionieren. Du Geräusche zuordnest, Stimmen zuordnest, sensisches Erlebnis, Geschmackserlebnis, Geruch. Xavier Naidoo war dabei, der hat den Vortrag vorher gehalten. Der fing dann, das war gar nicht geplant, der fing dann irgendwann, als es ein bisschen ruhig war, hat er so eine Zeile, zwei Zeilen gesungen, und ich habe eine Gänsehaut. Das war das intensivste musikalische Erlebnis, was ich überhaupt jemals hatte. Das war vielleicht 12 Sekunden lang. Und deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass das natürlich, wenn ich eine andere Sache ausschalte, die Sprache, dass sich die anderen Sinne und Wahrnehmungsorgane auch komplett verändern. Ich habe auch das mit den Themen, fand ich eben auch gut zu sagen. Du lädst Leute ein und sprichst mit denen über den Tod. Oder allein ein Dinner zu machen und ein Thema, oder dass jeder irgendwas beiträgt. Und wir sind in so einer Mechanik drin, dass eben ein Dinner gleich abläuft. Man guckt sich, besucht sich was aus, jeder labert den anderen zu, man säuft sich, also übertrieben, ne? Ja, ja. Voll. Also wir sehen gar nicht mehr, was für ein Zauber in diesen Themen drin steckt. Und ich glaube, durch diese kleinen Kniffe, die du ja anwendest, legst du auf einmal Dinge frei, die es so vorher nicht gab.
Also wir haben damals, also dieses Death Over Dinner war eine Inspiration, das ist eine Bewegung, glaube ich, in Seattle entstanden, also wo man über den Tod spricht beim Abendessen, das ist dann auch wirklich eine Bewegung geworden in den USA. Und ich habe dann mit Priya, die ja auch das I'm Here Days gemacht hat, wir haben eine Reihe dann gegründet, 15 Toasts heißt das. Und die Idee ist, dass man 15 Leute, das haben wir damals an einem Vorabend des Weltwirtschaftsforums in Abu Dhabi, haben wir das zum ersten Mal gemacht. Und die Idee ist einfach, dass man 15 Leute einlädt, um den Tisch versammelt, aber gar keine Vorstellungsrunden macht. Das ist ja oft nervig, wo Leute dann mit ihren Lebensläufen und so weiter beeindrucken wollen. Und man wählt ein Thema aus. Wir hatten dann 15 Toasts to Fear, 15 Toasts to the Stranger, 15 Toasts to Collateral Damage, 15 Toasts to the Spy Who Loved Me. Also sehr konkrete, sehr abstrakte, sehr abwegige Themen teilweise. Und die Idee ist, dass jeder dann einmal im Laufe des Abends aufstehen muss, das Glas heben muss und einen Toast geben muss, eine Geschichte erzählen muss. Und zwar, das ist unsere Bedingung, das Ganze ist off the record, eine Geschichte, die der Gast so noch nie erzählt hat. Ja? Einfach, also am besten etwas, wo man selber sagt, huch, ich glaube nicht, dass ich das jetzt wirklich ausspreche und sage. Und das schafft dann so eine Art Netz an Verbindungen über den Abend hinweg, von dem viele dann auch noch zehren. Ich weiß zum Beispiel noch, dass wir einige Wochen nach Trumps Amtsantritt im Januar 2016 war das, ne? Genau. Mhm. Haben wir eine 2017 war es, genau, haben wir eine 16 war die Wahl, genau, 17. Haben wir ein Dinner gemacht in San Francisco, das hieß 15 Toasts zur Wahrheit. Und hatten zum Beispiel Leute da wie Kevin Kelly oder John Hagel, also sagen wir mal, Management, also wirklich Management-Gurus und noch andere. Catherine Mayer von Wikipedia. Und dann haben wir wirklich, also gab es 15 Toasts zur Wahrheit. Und das war auf eine Art, fand ich, war das war einfach wirklich katharsisch in der Situation. Also lange Rede, kurzer Sinn, diese Dinner sind einfach ein tolles Instrument. Und das sind eben auch genau diese kleinen, vermeintlich kleinen Formate, die oft wahnsinnig große Wirkung haben können, was Kulturwandel angeht und so dieses andere Leben in Unternehmen.
Ganz kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Wer den On the Way to New Work Podcast mal live erleben möchte, der hat die Chance, denn wir haben uns mit unseren Freunden von den Podstars, die ja auch zu OMR gehören, ausgedacht, dass wir am 7. Mai, also dem ersten Tag der OMR-Konferenz in Hamburg, das House of New Work veranstalten. 100 Gäste, 100 Besucher der OMR und Zuhörer vom Podcast haben die Möglichkeit, an dem Vormittag ab 10 Uhr live dabei zu sein. Wir werden einen Live-Podcast aufnehmen, wir werden einen Vortrag halten, Michael und ich unseren New Work-Vortrag, den wir noch nie zusammen gehalten haben, Premiere. Und ihr werdet von Moja, unserem Partner hier in dem Fall, zu Vitra geschattelt, dem anderen Partner, neben Xing und neben OMR, damit wir dort dann euch treffen. Wir sind beschränkt auf 100 Plätze. First come, first serve. Ihr meldet euch an unter houseofnewwork.com und dann einfach reinschreiben, wenn ihr dabei sein wollt.
Das Buch und das, was du eben durch diese Dinge, die wir gerade besprochen haben, ja auch ausgelöst hast und erlebt hast, hat dich dann ja irgendwann dazu auch gebracht zu sagen, ich bin jetzt nicht mehr der Richtige, um angestellt in einem Unternehmen zu arbeiten, sondern du hast es quasi dich damit selbstständig gemacht. Du hast ein, wie ich finde, wunderschönes Event auf die Beine gestellt in Lissabon, daraus eine Bewegung gemacht. Vielleicht erzählst du auch noch mal ein bisschen was über das House of Beautiful Business.
Ja, also ja, ich habe mich dann 2015 selbstständig gemacht, weil ich war damals Chief Marketing Officer von einer Architekturfirma und ich habe das viel zu spät gemacht letztlich. Also ich hatte da auch einfach ein bisschen Angst und ich glaube, ich war dann auch ein bisschen so, also es war für mich sehr schwer zu sagen, ich bin jetzt kein CMO mehr mit einem großen Titel und, ne, und wichtig und so weiter. Und das war schon auch ein Schritt, aber auf der anderen Seite war es für mich auch nicht so schwer, weil ich hatte halt schon einen Kunden. Also ich bin dann relativ soft sozusagen übergegangen in eine Selbstständigkeit und habe dann die Business Romantic Society gegründet. Das war erst ein loses Netzwerk an Mitstreitern und jetzt haben wir es tatsächlich halt in GmbH umgewandelt. Ja, und eine unserer Initiativen ist das House of Beautiful Business. Das ist so ein bisschen entstanden, weil ich habe in dem letzten Kapitel meines Buches Business Romantiker habe ich gesagt, ich gründe einen Geheimbund, weil Geheimbunde sind eine sehr romantische Geschichte und ich rede auch darüber, wie manche Unternehmen Geheimbünde geschaffen haben, um so eine Art Untergrundbewegung oder den Rebellen in ihren Reihen Gehör zu verschaffen. Und ich habe dann einfach so einfach als Witz mehr, habe ich gesagt, ich gründe auch einen Geheimbund, The Business Romantic Society, schreibt mir doch, wenn ihr dabei sein wollt. Dann haben tatsächlich ein paar Leute angefangen zu schreiben und gesagt, ja, finden das super, würden gerne dabei sein. Was muss ich machen? Was macht ihr? Und ich fühlte mich dann natürlich ein bisschen unter Druck. Nach einer Weile, als es dann so 100 wurden, habe ich gesagt, ich muss jetzt zumindest mal anfangen, Abendessen zu veranstalten. Und dann habe ich aber nach mehreren Anläufen gemeinsam mit meinem Partner Till Grusche, also meinem Geschäftspartner, der jetzt auch bei der Business Romantic Society, der mein Co-Gründer ist, haben wir zum ersten Mal dann in Barcelona im Jahr 2017 das House of Beautiful Business gemacht. Wir haben ein altes Gildehaus haben wir gemietet im Barrio Gótico in der Altstadt Barcelona. Haben eigentlich im Grunde 100, 150 Freunde eingeladen am Rande des Mobile World Congress. Und wir wollten einen romantischen Sehnsuchtsort schaffen. Also ein Ort, wo man reinkommt, sich zu Hause fühlt, wo man sofort merkt, das ist keine natürliche Konferenz, sondern ein ganz anderes Erleben.
Happening.
Auch geheimnisvoll, wo man auch ein bisschen sich selber entdeckt, andere entdeckt, aber auch den Ort langsam so entdeckt. Und ich war immer fasziniert von Häusern mit verschiedenen Räumen und deren Rolle und dann auch von Hotels. Und also wir schaffen im Grunde für 5 Tage einen Ort, an dem verschiedene Disziplinen, also Technologen, Investoren, CEOs, aber auch Dichter, Philosophen, Ethiker, Künstler sich treffen, um gemeinsam darüber nachzudenken, was es eigentlich bedeutet in Zukunft, also wie man die menschliche Arbeit tatsächlich menschlich gestalten kann in einer Zeit der Maschinen. Und wir wollen das eben machen auf eine Art und Weise, die sehr warm ist, sehr zärtlich ist, sehr intim ist und sehr romantisch ist und auch sehr spielerisch ist. Also wir haben sehr viel künstlerische Formate, wir machen dann Dinner, wir machen Experimente, wir haben aber natürlich auch Vorträge und Panel-Diskussionen. Und wir haben das jetzt, also wir machen jetzt, das machen das 4. Mal jetzt im November
in Lissabon
während des Web Summits.
Genau. Das war ja auch das erste Mal, als ich dabei war und ich habe leider den Fehler gemacht, zu glauben, naja, das kannst du dann so ein bisschen nebenbei machen und habe mich nicht voll drauf eingelassen, was ich sehr bedauere. Das nächste Mal werde ich mich voll drauf einlassen. Ich hatte meine Frau mit und die war auch mega begeistert, weil das einfach so ungewöhnliche Formen auch der Präsentation, des gemeinsamen Erarbeitens war. Also es sprach alle Sinne an.
Wann warst du denn da? Das war in Barcelona?
Ja, oder? Nee, das war in Lissabon. Vor 2,5 Jahren.
Ah ja, okay.
Das haben wir das dann auch verpasst, ja. Genau.
Stimmt.
Nee, und ich habe eben damals ja auch gerade erst angefangen, mich mit dem Thema so zu beschäftigen und da eben auch diese Parallele gemerkt und eben, ohne dass du den Begriff New Work nun aktiv benutzt hast, du bist an einer anderen Einflugschneise, habe ich gemerkt, wir sind an ähnlichen Themen dran. Und mich würde vielleicht, wenn wir nochmal auf den Begriff New Work kommen, ob du und was du mit dem Begriff anfangen kannst und wo du so neben dem Thema Sinnstiftung, was für mich und für Christoph auch der Anfang von allem ist, also wir sind da voll deckungsgleich mit dir, dass wir eben glauben, dass Sinnstiftung einen ganz zentralen Teil, aber wo siehst du noch im Moment Trends, Entwicklungen, Stellfelder? Ich meine, ihr habt wahnsinnig tolle Leute, die ihr da zusammenholt. Vielleicht hast du noch so ein paar Takeaways für unsere Hörerinnen und Hörer.
Ja, also mit dem Begriff New Work kann ich auch relativ wenig anfangen. Ich finde ihn aber hilfreich, weil er natürlich uns erlaubt, eine Debatte einfach mit anderen Begrifflichkeiten zu führen. Also insofern finde ich das gut. Ist kein Begriff, den ich jetzt so benutze. Aber ich glaube, die Chance ist einfach momentan angesichts der rasanten und ja drastischen technologischen Entwicklungen und gesellschaftspolitischen Entwicklungen, Arbeit einfach komplett neu zu definieren. Was ist die Rolle von Arbeit in der Gesellschaft? Gibt es eine Möglichkeit, sich als Individuum in die Gesellschaft zu integrieren ohne bezahlte Arbeit? Welche Arbeit ist eigentlich bezahlt? Welche Arbeit ist unbezahlt und aus welchen Gründen? Also welche Arbeit sprechen wir eigentlich Wert zu? Also in Deutschland ist es zum Beispiel so, dass mehr Wert geschaffen wird finanziell durch finanzielle Assets als durch Industrie oder Produktion. Das muss man sich auch mal wieder mal vor Augen führen. Und gleichzeitig gibt es unheimlich viel unbezahlte Arbeit. Ne? Es gibt 30 Millionen Ehrenamtliche in Deutschland beispielsweise. Und es gibt eine Studie von McKinsey, die sagt, wenn wir die unbezahlte Arbeit weltweit eigentlich bezahlen, wenn es vor allem Frauenarbeit, also für fürsorgliche Arbeit, viel elterliche Erziehung und so weiter, dann würden, glaube ich, 26%, ne, würden sozusagen auf das GDP nochmal draufgepackt. Also die Chance ist eigentlich, glaube ich, jetzt, wo wir uns künstliche Intelligenz ausgesetzt sehen und auch Automatisierung und Robotik, zu überlegen, welche Arbeit kann in Zukunft nur noch von Menschen gemacht werden, welche Arbeit sprechen wir Wert zu und aus welchen Gründen und wie organisieren wir das dann? Und ist es dann eine Zweitagewoche? Ja, werden wir denn, das ist so ein bisschen die eine Seite, werden wir durch die Automatisierung dann den Luxus haben, tatsächlich nur noch sinnstiftende Arbeit ausführen zu können oder nur noch Arbeit, die gesellschaftlich wirklich relevant ist, wie zum Beispiel Erziehung oder soziale Arbeit? Oder aber werden wir, und das ist so ein bisschen so das pessimistische Szenario natürlich, von dem ja auch viele warnen, werden wir dadurch, dass Maschinen natürlich all das, was effizient gemacht werden kann, übernehmen werden und auch effizienter machen werden wir dann uns einer Massenarbeitslosigkeit gegenübergestellt sehen, wo wir dann einfach gucken müssen, was machen Menschen, wenn sie nicht mehr die Arbeit und die Anstellung auch als das grundlegende Strukturelement ihres Lebens sozusagen haben. Ne? Sind Menschen in der Lage, ihr Leben Sinn erfüllend zu leben, ohne dass es die Arbeit als Mechanismus gibt, also die organisierte Arbeit als Mechanismus gibt. Das ist ein bisschen das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen, und wir diskutieren dann im Grunde das Thema auf der gesellschaftlichen Ebene. Da sind so Konzepte interessant wie universelles oder bedingungsloses Grundeinkommen.
Wie ist deine Perspektive
zum Ich finde es schade, dass es nicht viel mehr Öffentlichkeit bekommt in Deutschland. Also wenn mich nicht alles täuscht, ist, glaube ich, die FDP die einzige Partei, meine ich, die es überhaupt mal etwas offensiver diskutiert hat. Ansonsten, glaube ich, werden die Hände vom Kopf zusammengeschlagen und gesagt, nee, das geht gar nicht und das ist eine Verzerrung unserer Gesellschaft. Also es gibt ja viele Experimente, die in vielerlei Orten, ob das jetzt in Kanada ist oder in Skandinavien, besagt haben, dass dieses Argument, dass man nicht mehr motiviert ist, nicht stimmt. Also Leute sind, wenn sie weniger Angst haben um ihre Existenz, nicht weniger motiviert, im Gegenteil, sind eher intrinsisch motiviert. Vielleicht
mutiger.
Und sind mutiger und unternehmen vielleicht auch eher was im Sinne von Unternehmertum. Und dann gibt es das Gegenargument mit der Inflation, dass dadurch, dass dann sozusagen alle Preise insgesamt steigen, da gibt es auch, dazu bin ich zu wenig Ökonom, um da wirklich eine fundierte Meinung zu haben. Ich habe aber noch keinen besseren Vorschlag gehört, um tatsächlich jetzt die Automatisierung gesellschaftlich auf gesellschaftlicher Ebene auszugleichen. Also ich halte es ab für einen absolut guten, für eine gute Initiative, und man muss natürlich jetzt einfach das ausprobieren. Ne?
Wir haben einen ganz tollen jungen Autor im Podcast gehabt, Benedikt Herles, der hat das Buch Zukunftsblind geschrieben, 34 Jahre alt. Der hat die Variante da zum Schluss, was ich für einen 34-Jährigen sehr bemerkenswert fand, so einen 10-Punkte-Plan für die Regierung also hingehauen. Und einer der Punkte war eben, dass er diskutiert hat, bedingtes Grundeinkommen. Gesagt hat, also warum nicht auch das an bestimmte Bedingungen knüpfen, ist dann so weit gegangen, hat das dann über Blockchain und Social Coins organisieren wollen. Man sagt, es gibt so viel Arbeit, die nicht gemacht wird, die aber gemacht werden könnte, müsste, und warum nicht, also ich, was ich aus deinen Worten auch sein, dieses erstmal überhaupt diskutieren, es zuzulassen, es zu Tests zu machen, es auszuprobieren und nicht sofort eben es in die eine oder andere Ecke zu streuen.
Also die Idee des bedingten Grundeinkommens halte ich auch für sehr relevant. Also das viele Verfechter des sogenannten bedingungslosen Grundeinkommens argumentieren ja ähnlich und sagen, gut, das Geld muss dann, also es gibt dann sozusagen eine gewisse, also ein Lernen, das zum Beispiel geleistet werden muss. Ne? Das ist so eine Art Learning Dividend, wo man dann sich weiterbilden muss oder auch gewisse soziale Arbeiten einfach dann übernehmen muss. Aber ich glaube, das ist wirklich das, also man sieht das, glaube ich, ganz schön gerade an dem Beispiel Boeing, ne, und dem Absturz der beiden Maschinen und der ganzen Diskussion um die Verantwortung von Boeing und der 737 Max. Das sind so die zwei Phänomene oder die zwei Entwicklungen, die wir, glaube ich, jetzt einfach angehen müssen. Das eine ist einfach dieses brutale Bottom-Line-Denken, das natürlich dazu führt, es geht nur um Gewinnmaximierung, es geht nur um Effizienz, und dann aus Gründen der Effizienz und Gewinnmaximierung nimmt man eben in Kauf, dass es Externalitäten gibt, in diesem Fall auch dann tödliche, das ist das eine. Und das andere ist so dieses, versinnbildlich ganz schön, so diesen Kampf zwischen Mann oder zwischen Mensch und Maschine. Und es ist ja wirklich interessant, dass wir dann auch in Flugzeugen jetzt schon die Situation haben, dass Maschinen uns überschreiben können und im Grunde unsere eigene Handlungsfähigkeit dann eliminieren, wie das der Fall war, ne? Bei beiden Piloten. Also das ist die andere große Frage. Also wir müssen weg von dem reinen Effizienzdenken, um zu humanisieren, und wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein mit künstlicher Intelligenz und mit, sagen wir mal, dem der Automatisierung unserer Entscheidungen, vor allem auch unserer moralischen Entscheidungen in Zukunft.
Wenn unsere Hörerinnen und Hörer gerne Teil des nächsten Events sein wollen, wo finden Sie die Tickets, wo kann man das kaufen, wenn man nach Lissabon kommen möchte?
Also das House of Beautiful Business unter www.houseofbeautifulbusiness.com.
Super.
Die nächste Ausgabe findet statt vom 2. bis 6. November, also direkt vor und während des Web Summits in Lissabon. Und man muss sich bewerben. Das hat den Grund, dass wir nur 300 Plätze zulassen, weil wir halt ein sehr intimes Format haben. Und wir halt gucken einfach, dass wir jetzt nicht 300 Coaches aus New York haben, ne? Sondern Diversität.
Sehr schön. Ja, toll. Prima. Ich sehe schon, wir haben schon eine ganz schöne Wegstrecke gemeinsam geschafft. Immer zwei Themen, die ich gerne ansprechen würde. Du hast schon ein paar Bücher genannt. Wir fragen unsere Gäste im Podcast immer nach Büchern, die ihr Leben geändert und beeinflusst haben. Hast du vielleicht noch ein, zwei, drei Buchtipps, wo du sagen würdest, um dich zu verstehen, sollte man die lesen? Natürlich Business Romantics wird einer der Tipps sein auf unserer Liste. Aber was hast du so für Bücher, die bei dir so was bewirkt und verändert haben?
Also ich war ja so ein Schöngeist, vielleicht bin ich jetzt immer noch, als ich aufgewachsen bin. Ich habe damals, was ich sehr, sehr gern gelesen habe, und sind Briefformate. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich damals ein Buch gelesen habe von Kurt Tucholsky. Ich glaube, da war ich so 16, 18, und das Buch heißt Mein ungelebtes Leben.
Wow.
Und das sind Liebesbriefe. Kennst du?
Nee, aber ich kenn's nicht und wir hatten es auch noch nicht auf der Tippliste.
Also das sind gesammelte Briefe von ihm an seine Jugendliebe Marie Gerold. Erstaunlicherweise erinnere ich mich noch, das hat so ein einiges auf mich, lassen Sie mich so an den Namen erinnere. Marie Gerold, und das sind einfach wunderbare, Tucholsky war ja sarkastisch, zynisch, witzig, aber auch ein unheimlicher Romantiker, ne? Und der schreibt einfach an seine Jugendliebe, und es ist so ein bisschen so die Geschichte einer Unmöglichkeit ihrer Liebe, die eigentlich nie zusammenkommen. Und es gibt dann auch einen wirklich ganz traurigen Abschiedsbrief von ihm, bevor er sich das Leben nimmt. Und das ist einfach ist eine schöne Reise durch die Zeitgeschichte Deutschlands. Aber ich glaube, ich hatte sehr berührt, einfach diese Liebesgeschichte, aber auch diese Intimität, die in diesen Briefen steckt. Völlig anderes Buch, das mich jetzt vor einigen Monaten wirklich sehr gepackt hat, ist das Buch Winners Take All von Anand Giridharadas. Das ist der Mann von Priya Parker, mit der ich auch diese Dinnerreihe mache. Und das war so ein Buch, da muss ich gestehen, das habe ich ein bisschen widerwillig gelesen.
Weil der Titel dich ein bisschen abgeturnt
ja,
hat wahrscheinlich, ne?
So. Also weil ich dachte so, ich weiß schon, was drinsteht. Ja. Ich weiß schon, dass dieser ganze Philanthrokapitalismus und so dieses Giving Back, das war mir schon immer so suspekt. Und ich dachte auch, das ist vielleicht so ein bisschen auch ein sehr amerikanisches Thema, das jetzt hier in Europa vielleicht auch gar nicht so eine Rolle spielt, weil wir ja ganz andere Systeme haben. Aber ich habe das dann gelesen und gesagt, das ist ein so scharfsinniges und mitreißendes Buch, das auch zum Beispiel, das für mich selber auch ganz viele Fragen aufgeworfen hat. Also zu welchem Teil bin ich auch selber als Vortragender, als Autor, man würde sagen, als Thought Leader, Teil des Systems und liefere dann auch letztlich Ideen und Impulse und sagen wir mal Sachen, die Unternehmen einfach so von mir erwarten. Also inwieweit bin ich Dienstleister und einfach nicht mehr Kritiker genug. Und das ist eine ganz tolle, also wirklich eine ganz tolle Analyse unserer Zeit und dass man eben auch tatsächlich politisch aktiv sein muss, um wirklich Veränderungen zu schaffen. Vielleicht ist das so der Grundtenor.
Toll. Letzte Frage. Du hast selber ein Kind. Was gibst du deinem Kind mit auf den Weg, um auf das, was auf uns zukommt, vorbereitet zu sein? Was sind so deine wichtigsten Tipps und
Also wir haben eine Tochter, die ist jetzt 9, und wir sind ja vor 2 Jahren nach Deutschland gezogen. Meine Frau ist Amerikanerin. Auch aus dem Grund, dass wir gesagt haben, also vor allem auch aus dem Grund, dass wir gesagt haben, wir wollen unserer Tochter jetzt mal ermöglichen, in Deutschland, in Europa aufzuwachsen, ganz andere Werte kennenzulernen, ganz andere Kultur. Und das ist natürlich ein extremes Privileg, was wir da haben. Wir haben eine zweisprachige Familie, zwei Kulturen. Also das ist so ein bisschen so auch ein Merkmal unserer dreiköpfigen Familie. Und ich glaube, das ist, glaube ich, das, was ich meiner Tochter und allen anderen Kindern auf der Welt wünsche. Und das ist auch eine sehr romantische Idee. Einfach zu wissen, dass es immer noch eine andere Wahrheit gibt. Ja, dass man immer noch eine andere Sprache sprechen kann. Und dass man auch immer noch ein anderer Mensch sein kann, eine andere Identität haben kann. Dass man auch wechseln kann zwischen Identitäten. Dass man nicht festgelegt sein sollte auf eine. Und dass man auch immer wieder respektieren muss, dass es andere Wahrheit gibt und da auch wirklich eine gewisse Offenheit bewahren muss. Und ich glaube, das ist insofern auch, und da kommen wir aufs Thema Zukunft der Arbeit zu sprechen, sehr, sehr wichtig, weil das wird in Zukunft von uns verlangt werden, wird es ja auch jetzt schon, dass wir immer wieder schneller wechseln können zwischen Identitäten, Kulturen, Projekten, dass wir uns neu erfinden können, dass wir auch mit Verlust umgehen können, ne, uns wieder neu erfinden können, neu aufbauen können. Und ich glaube, wenn man so aufwächst, dass man immer auch so, also eine Alternative hat und mindestens zwei Welten kennt, dann ist man, glaube ich, eher dazu in der Lage, diese Resilienz und diese emotionale Agilität zu haben, als wenn man nur auf eine Welt beschränkt ist. Also das würde ich mir wünschen, glaube ich. Es müssen jetzt nicht unbedingt zwei Länder, zwei Kulturen, zwei Sprachen sein, aber einfach so diese Dualität. Das würde ich mir wünschen, dass das alle Kinder haben in Zukunft.
Lieber Tim, ich danke dir sehr für dieses für mich sehr, sehr besondere Gespräch.
Gerne, vielen Dank.